Moment denkt man, die Vorbereitung hat nicht ausgereicht, man hat jetzt die Hälfte vergessen. Da werden die meisten oder einige froh sein, dann besteht noch die Chance auf Mittagessen. Ich hatte das Thema unter den Gedanken Freundschaft gestellt. In zwei Teile. Das erste Teil widmet sich der Aussagen Freundschaft zwischen Menschen. Der zweite Teil zwischen Gott und den Menschen. Es ist überraschend, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dass zu dem Thema Freundschaft im Neuen Testament dem Wortlaut nach kaum etwas zu finden ist. Es gibt da nur ganz, ganz wenige Stellen. Und das ist, denke ich einmal, interessant. Woran mag das denn liegen? Ich denke daran, dass etwas Besonderes ist, nämlich dass die Gemeinde aus Geschwistern besteht. Und Geschwister sind, ich denke mal von der Wertigkeit, so nach dem Gefühl her, eher höherwertig als Freunde. Und ein anderer Aspekt, denke ich, mir besteht darin, dass Freundschaft viel mit Liebe zu tun hat. Und die Liebe als Basis davon eben halt sehr viele Aussagen im Neuen Testament bilden. Nichtsdestotrotz aber ist mir Freundschaft wichtig. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Stunden, die ich mit einen Freund verbringe, den ich schon seit der Schulzeit, ja seit Kindestagen an sozusagen eine Sandkastenfreundschaft pflege, wenn wir zusammen sind und man spürt plötzlich, wie ein Gleichklang der Seelen besteht, wenn man auf einer Wellenlinie ist und man kann Gedanken miteinander austauschen, die mit anderen Menschen ganz, ganz schwer wären. Es genügen einige wenige Worte, um viel mehr auszudrücken, als das, was die Worte, die man spricht, eigentlich aussagen. Es sind ein Gleichklang sozusagen der Seelen und der Verbundenheit. Eines der großen Beispiele in der Bibel findet sich im Alten Testament. Es ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und diese Freundschaft hatte mich damals schon immer sehr berührt und war auch ein Grund, warum mein Sohn Jonathan heißt. Eine der Stellen, die die Freundschaft der beiden ausdrückt, befindet sich im 1. Samuel im Kapitel 20. David wird von Saul, dem damaligen König, verfolgt. Und Jonathan ist sein Sohn, der eigentlich als Thronfolger gedacht ist und die Regierungsgeschäfte seines Vaters übernehmen wird, wenn er ausscheidet. Durch Gott, durch die Propheten ist angekündigt worden, dass Saul sein Königtum verlieren wird und einem anderen es zufallen wird. Und es war offensichtlich, dass diese Verheißung auf David, dem Freund von Jonathan, zufallen würde. Das als Hintergrund dieser Stelle. Dann sprechen die anderen in dieser schweren Situation miteinander und es steht da von Jonathan die Aussage, der Herr möge Jonathan dies und das tun. Wenn mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, werde ich es dir sagen und werde dich in Frieden ziehen lassen. Der Herr möge mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Nicht wahr? Wenn ich noch am Leben bin, wirst du entsprechend der Huld des Herrn an mir handeln. Wenn ich umkomme, entzieh meinem Haus niemals die Gunst, selbst wenn der Herr jeden deiner Feinde vom Erdboden ausrottet. Und weiter heißt es, Jonathan ließ auch David bei seiner Liebe schwören, denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Und er hat es unter Beweis gestellt, dass diese Worte wahr sind. Wenig später lesen wir, dass sein Vater einen Wutanfall bekommen hat, weil Jonathan sich ganz offiziell auf die Seite Davids gestellt hat und Saul warf den Speer nach ihm, um ihn zu töten. Aber er hat das in Kauf genommen. Diese Freundschaft war nicht nur aus freundlichen Gefühlen bestehend. Sie hatte etwas, was bereit war zu geben. Jonathan war bereit, seinen Thron ohne Kampf David abzutreten. Was für eine Freundschaft muss da der Grund gewesen sein? Welch eine tiefe Verbundenheit. Und es kam anders. In dem anschließenden Krieg fiel Saul und auch Jonathan. Und in einem Klagelied sagte David hinsichtlich seinem Freunde im 2. Samuel 1,16: Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, denn du warst mir so hold. Deine Liebe war mir köstlicher als Frauenliebe. Ich bin manchmal erstaunt, was da aus solche Verse gemacht wird. Das war einer der Gründe, warum manche behaupteten, David wäre homosexuell gewesen. Aber dann wäre es sicherlich nicht zu dem Ehebruch mit Bathseba gekommen. Nein, es war etwas anderes. Die Liebe zwischen Frauen hat was mit der Sexualität zu tun. Aber hier war ein ganz anderer Aspekt, ein ganz anderer Gleichklang der Seelen zu finden. Das war die Grundlage einer ganz außerordentlich und besonderen Beziehung. Ich erinnere mich an einen Arbeitskollegen, mit dem ich ein wenig befreundet gewesen bin oder vielmehr war. Er war ein sehr kluger Mann, hat wesentlich in der Entwicklung in unserer Abteilung beigetragen, hat manche besonderen Ideen geschaffen und Grundlagen gelegt. Er nahm an der Wissensolympiade teil. Er war promoviert, aber auch unzufrieden. Zwar ein begnadeter Klavierspieler, doch nicht so gut, dass man das zum Beruf machen wollte. Und so ist er weggegangen und suchte neue Ziele zur Unternehmensberatung. Auch dort hat er nicht gefunden, was er suchte. Ist dann letztlich an die Schule gegangen mit Mitte 40 und wollte nochmal was Neues machen. Und eines Tages kriegten wir die Nachricht, er ist verstorben. Er hat sich das Leben genommen. Ich vermute, es liegt daran, dass man so ein verklärtes Bild von der Schule hat und plötzlich erlebt, dass die Jugendlichen nicht so wunderbar wissensbegierige Kinder sind, sondern, wie ich es auch noch erinnere, ein Kampf zwischen Lehrer und Schüler stattfindet, permanent. Und das ist etwas, was man wissen muss und was man, ich sage einmal, beherrschen muss. Und ich glaube, es hat er nicht gekonnt. Er war lieb, klug, aber das, glaube ich, reichte nicht aus. Seine Frau war Psychiatrin oder Psychotherapeutin, hatte zwei Kinder. Und es gelang ihnen nicht, ihm aus diesem schwarzen Loch rauszuholen. Einige Tage vor seinem Tod spielte er immer wieder eine Arie aus der Oper Medea von Cherubini. Als wir bei der Beerdigung waren, die ganze Abteilung waren, die ganze Kirche gefüllt mit Trauergästen und seine Freunde, mit denen er Musik gemacht hat, spielten Stücke, die ihm am Herzen gelegen haben. Aber es war vorbei. Es konnte ihm keiner helfen. Wie sehr wünscht man sich in einer solchen Situation einen Freund wie Jonathan oder David, der die Seele erforschen kann, die tiefe Not aufgreifen kann und etwas tun kann, etwas ihn herausführen kann aus dieser Schwärze, die einen umfassen kann. Wie kostbar ist dein Freund? Die Arie der Medea ist immer das Gleiche, die gleiche Melodie und der gleiche Text und gab immer nur die gleiche Antwort. Sie konnte nicht helfen. Ich kenne einen Menschen, der in einer wahrscheinlich ähnlichen Situation war und einen Menschen gefunden hatte, der ihm helfen konnte. Ich kenne auch den Menschen, der ihm helfen konnte, nämlich Susi. Ich erinnere mich an das, was du erzählt hast. Und ich glaube, es ist etwas unheimlich Kostbares, wenn man in der Lage ist, Freund zu sein, teilhaben zu können und wirklich in einer Not beizustehen. Ist vielleicht, wenn man nach der Sinnfrage des Lebens fragt, so etwas, dass man etwas geben kann, was ewiges Gewicht beispielsweise besitzt. Denn was hier geschieht, lässt sich verallgemeinern. Es geht auch um das geistliche Leben. Und wie wohl, wenn jemand einen Freund hat, der schafft den geistlichen Tod bei jemandem zu überwinden, bei einem zu überwinden und einen zu Gott und zu der Quelle des Lebens zu führen. Wenn man Freund ist, ist es nicht immer so, dass man das sagt, was der andere hören möchte. Man sagt auch manchmal was anderes, man tut etwas anderes, aber man wird spüren können, es ist die Liebe, die die Grundlage dafür ist. Ich erinnere mich an die Stelle in Johannes 11. Ich lese ein paar Verse daraus, es ist die Geschichte von Lazarus. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Dann heißt es weiter, da sandten die Schwestern zu Jesus die Nachricht, Herr, dein Freund ist krank, dein Freund. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tode führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Nun kommt etwas Wichtiges, denn Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Er liebte sie. Als er es hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Er blieb noch 2 Tage da und erfüllte so scheinbar den Wunsch der Schwester nicht. Danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dahin. Wir haben heute in der Schriftlesung von Kala gelesen, dass der Freund sein Leben für den Freund gibt. Jesus setzt, wenn er nach Judäa gegangen ist, sein Leben aufs Spiel. So ganz rein menschlich gesehen. Und das weiter heißt es, da sprach er, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf, da sagte er ihnen unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Wir kennen die Geschichte weiter, dass es einer der großen Zeichen und Wunder Gottes gewesen ist, als er ihn zurückgehoben, holt hat in das Leben. Aber auch wir sind manchmal in der Situation, als Freunde zu erkennen, dass das Offensichtliche, das, was man jetzt tun möchte, nicht wirklich nachhaltig eine Hilfe ist, sondern dass man etwas tun muss, was scheinbar dem entgegensteht, um seinem Freund wirklich zu helfen. Die Frage ist ja manchmal, bist du mein Freund? Habe ich so einen Freund? Ich glaube, eine gleichwertige Frage ist, bin ich so ein Freund? Und wir alle sollten solche Freunde sein. Und es wäre traurig, wenn es einen unter uns gäbe, der nicht solch einen Freund hätte. Wir wollen uns danach ausstrecken, wollen das zu Herzen nehmen und bewegen. Und ich habe viel davon gesprochen, dass Zuneigung eine Rolle spielt, aber es ist nicht alleine das. Vielleicht ganz im Gegenteil. Es ist die Haltung, die man zu seinem Gegenüber hat. Eine der merkwürdigsten Stellen ist, Jesus soll verhaftet werden. Man befindet sich im Garten Gethsemane und es kommt eine Schar mit Stöcken und Schwerten, um ihn festzunehmen. Und Judas ist der Anführer. Und dann heißt es da in Matthäus 26, 50, Jesus sprach zu ihm, zu Judas, Freund, wozu bist du hier? Freund. Das, glaube ich, heißt nicht, dass er sagen will, Judas, ich glaube, dass du mein Freund bist, sondern es soll aussagen, Jesus will ihm sagen, ich bin dein Freund. Was tust du da? Was tust du da? Um ihn vielleicht noch irgendwie berühren und abholen zu können. Es zeigt, dass wir manchmal nicht unbedingt Freunde als die Herzensfreunde empfinden sollten, sondern den Gegenüber als Freund betrachten, weil er, ich sag mal, ein Geschöpf Gottes ist, ein Freund Gottes, ein Kind Gottes, so wie ich. Freund sein. Es gibt auch natürlich Ausnahmen dazu, weil Freunde einer falschen Wege führen können. Das sollten wir bedenken, aber es ist nur ein Aspekt und ich glaube, er hat nicht das Gewicht wie all die anderen Aspekte dazu. Komme zu dem anderen Teil, Gott und die Menschen. Wie ist es da mit Freundschaft? Da gibt es eine interessante Aussage. Gott hatte einen Freund. Das steht so in der Bibel. Kennen wir sie? Jakobus 2 lesen wir. Wurde unser Vater Abraham nicht aufgrund seiner Werke als gerecht erkannt, denn er hat seinen Sohn Isaak als Opfer an den Altar gelegt. Du siehst, dass bei ihm der Glaube und die Werke zusammenführten, dass durch die Werke der Glaube vollendet wurde. Nun kommt es. So hat sich das Wort erfüllt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Warum? Diese Stelle, die Jakobus hier anführt, ist eigentlich eine Stelle, die, ich sage mal, Freundschaft tötend ist. Kann Gott als Freund das verlangen, dass er seinen eigenen Sohn hingibt? Und nun kommt etwas, wie ich glaube, ganz Besonderes, was Abraham ausgezeichnet hatte. Weil er Gott kannte, verstand er Gott. Und verstand von seinem Wesen, was er denkt und was sein Handeln bewegen möchte. Im Hebräer 11 lesen wir: Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn hin, er, der die Verheißung empfangen hatte, und zu dem gesagt wurde: Durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er auch Isaak zurück. Das ist ein Sinnbild. Das bedeutet, Gott wusste, kein anderer wird diese Verheißung tragen können als Isaak. Wenn Gott sie gegeben hat, dann muss es einen Weg geben, dass Gott trotz dem, was er jetzt von mir verlangt, diese Verheißung erfüllen wird. Also war die einzige Denkalternative, die er hatte, er wird ihn zurückbringen aus den Toten. Manche würden sagen, was soll das für ein Gott sein, der so etwas fordert? Das kann ja wohl nur ein Irrtum meinerseits gewesen sein. Das ist kein Gott, das ist ein Scheusal. Könnte man so denken? Abraham verstand Gott, verstand die Wesen und die Tiefen Gottes und zweifelte nicht, selbst wenn der Augenschein dagegen sprach. Die Pharisäer begriffen das nicht, wie Gott war. Witzigerweise, sie, die studierten. In Matthäus 12 geht es um die Geschichte, wo die Jünger am Sabbat Ehren abreißen und es zu einer Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Jesus kam. Und da sagt Jesus: Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Oder bei der Berufung des Matthäus, als er mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft und den Sündern zusammen am Tisch saß, sagte er das gleiche Wort wiederum. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu berufen, nicht die Gerechten. Und er zitiert, wie mir hier scheint, eine Stelle aus Hosea, aus dem 6. Kapitel. Im Vers 3 heißt es: Lasst uns streben nach Erkenntnis des Herrn. Und im Vers 6: Liebe will ich, Gott, nicht Schlachtopfer, Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Das heißt, Gott erkennen, nicht formal, sondern so wie er ist, in seinem Wesen, in seiner Tiefe. Das ist von den Menschen gefordert und machen ihn zum Freund Gottes. Und wie ist es mit Freunden? Wenn Freunde miteinander sprechen, dann teilen sie etwas. Eine, finde ich, bemerkenswerte Stelle findet sich wieder hinsichtlich Abraham im ersten Buch Mose 18. Da geht es nämlich darum, dass Gott uns teilhaben lässt an seinen Gedanken. Es geht um Sodom und Gomorra und da heißt es dann ab Vers 16, die Männer erhoben sich von ihrem Platz und schauten gen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sich zu verabschieden. Nun kommt es. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Soll ich ihn verheimlichen? Es ist ein Zeichen der Freundschaft Gottes, dass er uns teilhaben lässt an der Erkenntnis, an seinem Plan, an das, was er vorhat. Gott will uns als Freunde gewinnen und tritt in gewisser Weise in Vorleistung. Er bietet seine Freundschaft an. Wie ich finde, eine vielleicht bemerkenswerte Stelle. 22. Kapitel, da heißt es, als der König eintrat, das war die Geschichte, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, das waren geladene Gäste, die wollten nicht kommen, weil sie nicht kommen wollte, hat er irgendwelche Leute von den Straßen eingeladen zu der Hochzeit seines Sohnes. Und dann geht er in den Hochzeitssaal und schaut sich die Gäste an. Und da heißt es, als der König eintrat, sich die Gäste anzusehen, sah er einen, der kein Hochzeitskleid anhatte. Da trat er zu ihm und sagte, nun kommt es, Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne ein Hochzeitskleid? Er hätte gleich sagen können, mach, dass du wegkommst. Erst einmal fragt er ihn, warum hast du keins an? Und er spricht ihn mit Freund an. Und nun kommt es, der aber blieb stumm. Ich wünsche mir, dass wir nicht stumm bleiben, sondern Gott eine richtige Antwort geben. Amen.